Die aktuelle Studie der Manpower Group stellt fest, dass sich der Fachkräftemangel in Deutschland in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat und wir in diesem Bereich sogar weltweit an der Spitze und über dem weltweiten Durchschnitt liegen. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach spezialisierten Fachkräften das Angebot bei weitem übersteigt. Besonders betroffen sind so Branchen wie Energie, Gesundheit und IT.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass ich über dieses für Unternehmen so wichtige Thema Fachkräftemangel mit einem Experten in diesem Bereich sprechen kann. Und dieser Experte ist André Beyer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Hidden Candidates, einem Kandidatenportal, auf dem Unternehmen, Fachkräfte sowie Führungskräfte zusammenfinden. Hallo André, schön, dass du heute mein Gast bist. Ich bin jetzt schon wirklich sehr gespannt auf dieses Gespräch, weil es ist ja ein, glaube ich, sehr spannendes Thema, was die Wirtschaft bewegt.
Hallo Jürgen, danke erstmal für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Mir gefällt natürlich persönlich euer Untertitel im Logo besonders gut, Werte verbinden. Wie wichtig ist denn das Thema Werte bzw. Wertvorstellungen auf eurer Plattform und bei diesem Thema?
Das ist das zentrale Thema überhaupt. Ja, es wird ja immer noch in so eine Ecke reingedrückt. Naja, Werte können wir mal nachschauen. Aber ich denke mal, wenn die Werte nicht stimmen bei den Beschäftigten und dem Unternehmen, dann kann das auf langer Sicht nichts werden. Und wir haben ja im Endeffekt Fachkräftemangel. Und wenn wir dort die falschen Mitarbeiter auswählen, werden wir nicht lange Freude daran haben.
Aber lange Zeit ist es doch immer so gewesen, dass man da nicht jetzt beim Einstellungsgespräch gar nicht so nachgeguckt hat. Welche Werte hat denn jetzt das Gegenüber? Das war doch nicht die bevorzugte Kompetenz, auf die geschaut wurde. Oder wie sehe ich das? Ist das mittlerweile anders?
Ich denke mal, es ist eine Bewegung da. Das heißt, Unternehmen, die merken, wir bekommen gar keine Fachkräfte mehr. Was machen die denn? Sie machen irgendwas falsch, in Anführungszeichen. Also andere Wege suchen und nicht resignieren. Und ich sage einfach, press and pray, sage ich immer so schön. Also man schaltet die Anzeige und betet, dass sich irgendjemand bewirbt. Sondern, dass man auch an seinem Branding etwas ändert, sein Auftreten. Und dass die Mitarbeiter in dem Unternehmen auch Influencer werden und sagen, Mensch, komm doch zu uns. Ja, wir haben so eine tolle Unternehmenskultur. Und das braucht natürlich auch eine Zeit natürlich, bis sie es durchgesetzt hat. Aber wie schwierig ist es denn, wenn Mitarbeiter entsprechend kündigen, um einen neuen zu finden? Teilweise kommt auf die Berufsgruppe natürlich an, 180 Tage, 360 Tage, bis sie neu besetzt werden. Im Grunde verbrennen die Unternehmen damit ganz, ganz viel Geld und Nerven auch noch dabei, ja. Und ist doch toll, wenn da eine Beständigkeit ist, wo Mitarbeiter 5, 10, 20 Jahre sogar dabei sind. Das gibt es heute tatsächlich noch. Und das ist doch auch sehr viel wert, weil die Erfahrungsschätze, die Erfahrungen, die müssen nicht alle in KI rein, sondern in den Köpfen, damit sie auch austauschen können, ob jetzt nun jung oder alt, dass sie gemeinsam miteinander auch arbeiten können. Und das ist, glaube ich, wertvoll. Und das macht auch gerade den Mittelstand so besonders. Und der Mittelstand, unser German-Mittelstand, weil es den wohl in Europa, in der ganzen Welt wohl gar nicht gibt, der ist so viel wert und den dürfen wir nicht verlieren. Das sind ja unsere Grundpfeiler der Wirtschaft, wenn man überlegt, wer alles beim Mittelstand arbeitet. Ja, und das halte ich für ganz, ganz elementar.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das sehe ich genauso. Aber mir hat auch mal ein Unternehmensleiter gesagt, naja, das mit den Werten, so ein Sozialklimbim muss man ja heutzutage mitmachen, damit man gut dasteht. Und dann gibt es ja auch jede Menge Agenturen, die versprechen, oh, wir machen dir eine tolle Employer Branding Seite, dann stehst du richtig toll und super da als Arbeitgebermarke. Aber das ist ja dann nur erstmal Fassade, ne? Wenn dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ins Unternehmen kommen, stellen die ja sehr schnell nach ein paar Wochen fest, stimmt das denn jetzt, was da versprochen wurde, oder stimmt das nicht? Das heißt, ganz wichtig ist doch, dass es auch wirklich in den Unternehmen, in den Köpfen der Unternehmensführung, also der Führungskräfte reinkommt.
Und wem sage ich das? Unternehmenskultur muss natürlich von oben gelebt werden. Das heißt, von der Führungsspitze herab. Und das ist auch kein Projekt, was man irgendwann abstellt, sondern es ist eine Mission, sage ich immer wieder. Ja, die Unternehmenskultur und Werte entsprechend immer wieder neu zu beleben, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich denke mal, das ist wirklich eine Führungsaufgabe, diese Werte entsprechend auch darzustellen. Und was du gerade gesagt hast, das sind natürlich diese Broschüren, wie toll wir sind, ja, und Hochglanzbroschüren. Und deshalb sage ich immer, macht doch einfach mal ein kurzes Video von euren Mitarbeitern oder vom Unternehmen, einfach nur mit dem Mobilfon aufgezeichnet. Und damit haben wir nämlich das viel authentischer und sagen, aha, da stecken tatsächlich diese Menschen, werden da gezeigt, die da arbeiten und die davon berichten. Das ist, glaube ich, viel mehr wert.
Na, jetzt bekomme ich aber gerade auf LinkedIn, da sind ja auch viele HR-Leute unterwegs, aber auch tatsächlich im persönlichen Umfeld immer wieder mit, dass Menschen nach Bewerbung erstmal wochenlang nichts hören. Auch Nachfragen werden teilweise nicht beantwortet. Das geht keiner ans Telefon. Man kriegt einfach nichts und man weiß überhaupt nicht, wo stehe ich denn überhaupt mit meiner Bewerbung. Und da kann man sich ja irgendwo auch ein Bild von den Wertevorstellungen der Unternehmen machen. Ne? Lohnt es sich denn dann tatsächlich bei so einem Arbeitgeber anzufangen, der sich schon direkt am Anfang irgendwie so wenig wertschätzend verhält?
Ja, immer noch dieses Arbeitgebermarkt, Arbeitnehmermarkt. Und in vielen Köpfen ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen, dass es in den jetzt und in den nächsten Jahren garantiert nicht so weitergeht. Ich frage mich immer, was machen denn die Unternehmen, wenn es jetzt mal richtig mit der Konjunktur anzieht? Ja, also alle Prognosen sagen ja irgendwo um 0,2, 0,4 irgendwo. Aber wenn es doch mehr wird, 1%, 2%, irgendwann wird es auch wieder aufwärts gehen. Also man muss doch da so mal den Mutmacher mal sein und sagen, was machen die Unternehmen dann? Wo bekommen wir dann die Fachkräfte denn überhaupt her, wenn man sie so behandelt? Ja, also das heißt, keine Eingangsbestätigung gibt, keinen entsprechenden Fluss entsprechend da rein gibt. Und wir sagen natürlich auch mit unserem Portal, dass wenn Kontakte entstehen mit Unternehmen, dass das auch immer wieder schnellstmöglich passieren sollte, was wir entsprechend unseren Algorithmen entsprechend verpackt haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und die Wertschätzung sollte auf jeden Fall da sein. Und ich erlebe es genauso wie du in vielen Gesprächen, dass eben halt da nicht auf Augenhöhe agiert wird. Leider.
Ich denke gerade darüber nach, wenn die alle anscheinend ja so viele Bewerbungen auf dem Tisch haben und die Auswahl groß ist und vielleicht ja auch gedacht wird, naja gut, jetzt gibt's ja auch in vielen Branchen Entlassungen, dann werden wir womöglich, wenn es wieder eng auf eng kommt, schon wieder Leute kommen, da sind ja dann genug auf dem Arbeitsmarkt. Ja, gibt's denn dann überhaupt den Fachkräftemangel oder ist der in der Wirtschaft, wird ja ganz anders gesehen, als es eben in der Presse immer geschrieben wird?
Ja, die Presse muss natürlich was schreiben. Das wäre sehr arbeitslos irgendwo, ne? Obwohl das ja auch schon teilweise KI übernimmt. Sie müssen ja irgendwas schreiben. Nur ich glaube, das ist wirklich meine Erfahrung, die ich hier tagtäglich im Endeffekt erlebe, ist es branchenabhängig. Ja, tatsächlich branchenabhängig. Gehen wir über Konzerne, gucken wir uns die Automobilindustrie an und auch deren Vorlieferanten, ist es natürlich schrecklich, was da gerade passiert. Und das wird sich wohl auch in den nächsten Jahren nicht verbessern. In dem Bereich, ja. Aber wenn wir schauen, im Handwerk, viele Unternehmen stehen kurz vor der Übergabe, Nachfolgeregelung. Die Unternehmen fangen nicht früh genug an, jemanden zu suchen, haben utopische Vorstellungen auch, was sie für ein Unternehmen noch bekommen. Also dieser ideelle Wert, das sind alles so Ansatzpunkte, wo man sagt, schwierig. Wo soll ich denn, ich sag mal, ein junger Meister, sag jetzt mal einfach mal 25 Jahre alt, möchte einen Betrieb übernehmen und muss irgendwo 200.000 Euro stemmen. Nur als Beispiel, ja. Die Banken spielen da vielleicht nicht mit. Also da sollte es andere Modelle geben. Also die Idee auch von dem Übergeber, von dem Unternehmensübergeber entsprechend, ja. Die müssen anders sein und da ist auch eine Begleitung auf jeden Fall erforderlich. Weil wir erfahren auch in unserem Portal, dass der eine oder andere sagt, warum denn nicht? Warum nicht mutig sein und ein bestehendes Unternehmen, anstatt neu zu gründen, einfach bereit zu sein dafür. Und da gibt es auch viele Menschen von.
Ja, das war ja ein Thema beim letzten Podcast mit der Dina Reit. Die ist ja begeisterte Nachfolgeunternehmerin im Unternehmen ihres Vaters. Ich glaube, du kennst sie auch ganz gut. Escalaser ist das. Und da hatten wir auch das Thema, dass in den nächsten Jahren Also so gut und gerne 250.000 Unternehmen, wahrscheinlich werden es sogar mehr sein, aufgeben werden oder zumachen werden, weil sie keinen Nachfolger haben. Weder intern aus der Familie noch, dass extern jemand gefunden wird. Da ist ja wirklich ein Riesenpotenzial da. Bietet ihr sowas auch an bei euch, bei Hidden Candidates, dass sich da jemand quasi einschreiben kann, sagen, ja, also ich bin nicht nur Führungskraft, sondern ich könnte mir auch vorstellen, ein Unternehmen zu übernehmen?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall mit diesen A&Ms auch verbunden. Das heißt, sie können bei uns ebenfalls reinschauen und man kann entsprechend einen Flag setzen. Was wir auch neu dabei haben, ist Co-Leadership. Auch etwas Neues. Das heißt, es ist auch nicht so ganz bekannt, dass Führungskräfte sich einen Job teilen. Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn man eben halt noch Kinder hat im Haus, ja, und man möchte trotzdem, gerade bei Frauen, ja, möchte seine Expertise trotzdem weitergeben, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass man sagt, ich arbeite 50-50, teile mit jemandem einen Job. Das muss natürlich von der Chemie her passen. Das ist natürlich wichtig dabei. Aber das Unternehmen hat natürlich durch diese neuen Rollen auch viele Vorteile. Da kann ruhig einer in Urlaub gehen, da kann einer krank werden, weil es wird auf zwei Schultern im Endeffekt getragen oder auf vier Schultern. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass man auch viel besser vorankommt in dem Bereich. Und das sollte viel mehr gefördert werden.
Ja, das ist ein ganz spannendes Stichwort, was du jetzt reingebracht hast mit zum Beispiel Frauen oder eben auch Teilzeit. In der Grafik vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales habe ich etwas gefunden. Da werden so vier Szenarien gezeigt zur Besetzung von offenen Stellen in der Zukunft. Und diese vier Szenarien sind eben einmal Frauen, dann ältere, nicht deutsche Staatsangehörige und die Realisierung der Wunscharbeitszeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Spiegelt sich das bei euren Hidden Candidates auch so wider? Also kannst du zum Beispiel mal sagen, wie hoch ist denn ungefähr der Frauenanteil bei den Leuten, die sich bei euch eintragen oder eben auch ältere Menschen, die sich bei euch eintragen? Und wie sehen da die Chancen aus?
Also ich würde sagen, das sind 50-50 ungefähr.
Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht.
Ja, doch. Das ist doch auch in den Führungspositionen. Ja, gerade es kommen ja auch Menschen zu uns, die in einer Position sind, die sich im Grunde nicht mehr bewerben. Sich nicht mehr bewerben können, weil sie eben halt so hoch dann eben halt schon dotiert sind und dass sie dann entsprechend sich bei uns anonym erstmal hereinsetzen und sich beruflich positionieren oder neu positionieren. Ich sage jetzt mal, es ist schwierig, gerade bei Älteren, weil die propagieren das alle, das neue Gold, hattest du im Vorgespräch gesagt, was in der Vivo stand, ja.
Das graue Gold.
Graue Gold, ach so, ja. Ich würde sagen, es ist wirklich das neue Gold, würde ich es sogar formulieren, ja, weil so viele Erfahrungen da sind und so weiter. Und selbst habe ich gerade, suche einige Mitarbeiter auch bei uns im Haus, dass sich auch viele bewerben, die Fachkenntnisse haben und es wahres Gold. Sage ich jetzt mal einfach, ja, weil die 10, 20 Jahre in bestimmten Bereichen Erfahrung haben und besser geht's doch gar nicht. Und wenn diese Erfahrung dann eben halt mit der Gen Z entsprechend verbunden wird, ja super, alle können davon partizipieren. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja. Ich glaube, was ja auch heute oft immer noch unterschätzt wird oder vielleicht auch in unseren Köpfen ist, wenn man 60 wird, bekommt man ja schon die Einladung zum Seniorencafé. Das ist ja dann irgendwie, wenn man selber noch so mitten im Beruf steht und dann plötzlich so eine Einladung kriegt. Mir ist das auch passiert, ich bin über 60, habe ich gedacht, hoppla, Leute, habt ihr sie noch alle? Ich bin doch kein Senior. Und viele Leute, gerade denke ich, in so Führungskräfteaufgaben, die auch mehr am Schreibtisch arbeiten oder mehr so ja im kreativen, denkenden Bereich unterwegs sind, die können ja auch locker bis 70 oder 75 arbeiten. Das ist ja dieser Gedanke, eine Rente mit 67, auch ehrlich gesagt Quatsch. Wir reden jetzt nicht von dem berühmten Dachdecker, der dann immer hervorgeholt wird, der natürlich vielleicht mit über 60 irgendwann auch nicht mehr aufs Dach kann. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich einen harten körperlichen Beruf hatte, wird es natürlich im Alter schwieriger, aber es gibt ja eben auch viele Berufe, die in eine ganz andere Richtung gehen. Deswegen denke ich auch, also Ältere haben doch aufgrund auch ihres Wissens, ihrer Erfahrung wirklich ja einiges zu bieten. Oder wie sieht das so aus deiner Expertensicht aus? Wie würdest du so Leute jetzt vielleicht auf dem Markt, ja ich sage jetzt mal verkaufen oder anbieten? Wie nennt man das bei euch?
Ja, die positionieren sich, weil die Unternehmen
bewerben
sich ja
bei
den Kandidaten. Wir bieten ja nichts an, sondern wir haben nur ein Portal und da können sich entsprechend die Unternehmen bei den fast biasfreien Profilen entsprechend bei den Kandidaten bewerben. Auch ist das wieder ein umgedrehter Prozess. Aber wir kommen einfach dahin, dass die Unternehmen Unternehmen sich mehr anstrengen müssen, um gutes Personal zu bekommen. Und ich möchte noch ein Stichwort da sagen, und zwar Vereinbarkeit. Vereinbarkeit ist auch in den letzten Jahren immer mehr geworden. Große Unternehmen bieten das mittlerweile an, aber auch für kleine und mittelständische Unternehmen ist auch die Vereinbarkeit doch toll. Wenn doch ein 55-Jähriger sagt, weißt du was, ich kann nicht mehr oder ich möchte auch nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern 30. Und das bei anderen, gerade bei Elternzeit, beziehungsweise danach, dass die Mütter wieder einsteigen wollen, also die Frauen, gerade die Frauen, und sagen, jetzt habe ich ein Diplom, ich habe einen Doktor und so weiter, aber die wollen mich einfach nicht mehr, weil ich werde doppelt bestraft. Wenn die Kinder muss ich versorgen und es kommt noch dazu, dass ich den Job machen möchte, aber ich darf es einfach nicht, weil 30 Stunden nicht okay sind, sondern es müssen 50 sein. Und auch da sollte umgedacht werden von den Unternehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es ist doch besser, eine 30-Stunden-Kraft zu haben, als gar keine. Und das wird doch auch, wenn auch Kinder in den ersten Jahren öfter krank sind, dass eben halt die meistens Mütter, ist ja leider so, ja, dass sie dann sofort einspringen, Kind krank, das wird sich auch wieder anders ergeben. Wir müssen nicht sofort immer auf ein Ergebnis springen, sofort, sondern es braucht seine Zeit. Und ich glaube auch, dass der Dank dann auch zurückkommt von den Mitarbeitern als solches. Ich halte das für ganz, ganz wichtig.
Es ist eigentlich ganz spannend, was du da ansprichst. Nämlich bei Frauen wird dann ja zumindest im Unternehmenskontext oft die Elternschaft eher als Makel angesehen, als dass es uns als Gesellschaft ja etwas bringt. Ja. Kinder sind ja eigentlich auch wichtig dafür, für die Entwicklung der Gesellschaft. Und Frauen sind ja wirklich extrem benachteiligt. Auch dadurch, dass sie danach oft in Teilzeit nur gehen können, dass dann ja die nächste Care-Arbeit in Form der Eltern oder Schwiegereltern auf sie wartet und dann am Ende sie das in die Altersarmut führt, weil ja auch die Rente gar nicht genügend angespart werden konnte. Also hier sind ja auch Unternehmen wirklich gefordert, neue Konzepte sich mal auszudenken, weil gut ausgebildete Frauen auf dem Arbeitsmarkt wären ja da, schätze ich mal. Ja. Ich denke, das ist, glaube ich, auch eure Einschätzung. Ne?
Genau.
Und dieses Gold gilt es ja auch zu heben und zu fördern.
Es geht sogar noch weiter. Und zwar von Müttern ist es so, dass 20% mittlerweile alleinerziehend sind. Wie wollen die das denn ziehen? Und dann bist du auf dem Land, wo du auf Bus und Bahn, wirklich gerade bei der Bahn, bei uns bauen sie auch an der Betuwe dauernd, also dass du jeden Tag einen Ausfall, glaube ich, insgesamt, was war das denn? Ich weiß nicht, wie viele Monate, also es waren, ich glaube, 2,5 Jahre oder so, die bauen. Wie willst du dann hin und her kommen, wenn du keinen Führerschein hast? Wie willst du zu Kita, die morgens erst um 8 Uhr aufmacht, also keine längeren Öffnungszeiten. Wie willst du das auf dem Land überhaupt stemmen? Und ich glaube, als Unternehmer, ich bin auch über 30 Jahre Unternehmer, haben wir auch diese soziale Verantwortung. Und wir können das nicht immer wegdrücken und sagen, ja, der Staat und so weiter, sondern auch der Unternehmer kann das doch möglich machen. Heute gibt es Telearbeit bzw. Homeoffice. Ich bin damals schon mit Telearbeitsplätzen angefangen, vor 25 Jahren schon, weil ich keine Mitarbeiter nach Emmerich bekommen habe. Also ich weiß ganz genau, wie das funktioniert.
Das ist ein schöner Begriff, diese Telearbeit, finde ich.
Telearbeitsplatz hieß das damals noch. Und damals, weiß ich noch, hat mich der Banker gefragt, mein Lieblingsbanker hat gefragt, wie kontrollierst du die denn überhaupt? Dann habe ich zu ihm gesagt, also meine Währung wäre Vertrauen. Hat er verstanden.
Aber das ist ja, glaube ich, das, was auch immer eingefordert wird. Wobei ich ja wiederum ganz spannend finde, dass Homeoffice in der heutigen Zeit ja nicht gerade unternehmenskulturfördernd ist. Wie ist denn da eure Erfahrung? Das würde mich mal interessieren. Also ich persönlich sehe manchmal Homeoffice auch kritisch. Persönlich würde ich immer sagen, so ein hybrides Modell ist gut. Also vielleicht 3 Tage im Office, 2 Tage zu Hause oder von mir aus auch umgekehrt, aber doch irgendwie, dass eine gewisse Office-Zeit da ist, damit so die Teams zusammenkommen, damit man diesen menschlichen Kontakt hat, damit eben auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen wieder um ja auch zu Ideen, Austausch, Innovationen führen können. Wie ist denn da so eure Erfahrung mit dem Thema?
Also es gibt so 2 Zeitabschnitte, einmal vor Corona, einmal nach Corona. Also ich komme im Endeffekt aus dem Bereich, wo ich nur Mitarbeiter hatte, das waren aber alle Softwareentwickler seiner Zeit und die waren wirklich alle remote unterwegs. Dann haben wir das Konzept vor 14 Jahren umgestellt, haben also in Emmerich ein Gebäude, ein großes Bürogebäude haben wir bezogen. Und dann sind wir angefangen, wirklich nur noch im Office zu arbeiten. Ja, und dann kam Corona und dann wurden die Leute natürlich ausgelagert und dann habe ich gesagt, jetzt können wir es wieder zurückdrehen. Was wollt ihr denn? Und dann kam wirklich, lass uns 2 Tage im Büro sein, 3 Tage zu Hause. Also es kommt auch darauf an, welchen Beruf man ausübt, welche Tätigkeiten man ausübt.
Mit Sicherheit,
richtig. Aber dann holen wir die auch ebenfalls jede Woche rein, wo auch so ein ganzes Team da ist, wo eben halt dann gemeinsam gefrühstückt wird und so weiter. Auch das Soziale, die Gespräche in der Kaffeeküche, die darf man nicht vergessen, sind wertvoll. Und so sage ich auch, so ist es auch beim Kunden so. Gerne mache ich Online-Dinge, also Online-Präsentationen und so weiter. Aber ich fahre genauso lieb heraus, weil da kommen Dinge auf den Tisch, die kriegt man online gar nicht hin. So höre ich und sehe ich, wie das im Büro im Endeffekt abgeht. Und da hat man dann ganz andere Impulse, die man setzen kann. Und die sind mindestens genauso wertvoll, wenn nicht sogar noch wertvoller. Unternehmenskultur fördern, ja, aber nicht nur, dass sie nur remote arbeiten. Das ist für mich ein No-Go. Die müssen reinkommen. Das ist ganz wichtig, damit der Austausch da ist. Nicht, dass da jemand versauert.
Ja.
Egal auf welchem Bereich, ob privat jetzt versauert, sozial versauert oder wie auch immer.
Also das, ich denke, da sind wir wirklich ziemlich ähnlich dann vom Denken unterwegs. Das ist auch ganz interessant, denn in der Studie der Manpower Group, die ich zum Einstieg genannt habe, gibt es ja die Frage nach Maßnahmen der Arbeitgeber. Und an erster Stelle steht dort dann tatsächlich mit den allermeisten Nennungen mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Und bei den Zahlen zum Potenzial für offene Stellen steht dieses Szenario allerdings über die ganzen Jahre gleichbleibend eher hinter dem Potenzial von Frauen beziehungsweise nicht deutschen Staatsangehörigkeit. Das heißt, dieses Modell Arbeitszeiten führt auf lange Sicht laut deren Prognose nicht zu mehr Arbeitsstellen oder nicht zu mehr Auslastung im Fachkräftemangel. Wie würdest du das einschätzen? Ist das so, dass das gar nicht der Punkt ist? Also bei Frauen ist es so, dass es den höchsten Potenzial am Anfang hat, aber langfristig gesehen sind es übrigens tatsächlich die nicht deutschen Staatsangehörigen, die das größte Potenzial für uns auf dem Arbeitsmarkt und Arbeitskräften bieten. Wie sieht das so aus eurer Sicht aus?
Ich würde auch sagen, das muss man so ein bisschen differenzieren, auch wieder pro Branche, das irgendwo sehen, ja, und auch vom Status, vom Job her, ob es jetzt eine Führungskraft ist, ob es ein Facharbeiter ist, etc. pp. Also das kann man nicht pauschalisieren. Und das wird leider zu häufig in Deutschland gemacht. Und da sind natürlich auch die Presse ist schuld und ebenfalls auch das Fernsehen, die das ja so ein Dogma im Endeffekt setzen und sagen, das ist einfach so, ja. Und ich glaube, wir sollten nicht so häufig pauschalisieren, sondern wirklich auf den Einzelfall, auf den einzelnen Menschen sogar schauen. Und das ist ja auch im Unternehmen wichtig, dass wir nicht nur auf ein Team schauen, sondern ein Team besteht immer aus einzelnen Mitgliedern. Und das müssen wir irgendwo fördern. Das heißt, fordern und fördern, aber jedes einzelne Teammitglied entsprechend auf seine Bedürfnisse. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber das ist, glaube ich, das wäre das Wertvollste.
Das ist ja tatsächlich jetzt mal so der Punkt, wo man auch sagen kann, was gibt's denn so an konkreten Tipps, die du hier mitgeben kannst? Also einerseits den Unternehmen, aber auch andererseits zu potenziellen Bewerbern. Wie sollte man mit den Bewerbern umgehen? Wie sollte man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen? Und wie sollten auch neue Leute in Unternehmen oder worauf sollten neue Menschen in Unternehmen darauf achten, ob das, was versprochen wurde, eben auch wirklich stimmt? Wie kann man da am besten gucken? Was für Tipps hast du da vielleicht so? Die berühmten Golden Nuggets.
Ja. Also die Unternehmen, finde ich, jetzt noch keine Mitarbeiter gefunden haben, immer noch auf der Suche sind, einfach bei uns reinschauen. Das ist
super Tipp.
Super Tipp. Einfach, und das ist auch kostenfrei im ersten Schritt. Man kann nämlich erstmal schauen, was sind denn da für anonyme Profile überhaupt da? Also wir wecken im Endeffekt den Hunger. Das ist ein Appetizer im Endeffekt, der erstmal kostenfrei ist.
Und dafür gibt es dann auch die Website in den Shownotes, nur, dass ich schon mal sage, ne, wer da für sich interessiert, kann sich sofort in die Shownotes reinklicken und auf Hidden Candidates gehen.
Ja, weil alles andere würden meine Werte dann nicht so ganz übereinstimmen oder nicht stimmig sein, wenn ich sage, das kostet so viel sofort Geld, sondern man kann es schauen. Und wenn eben halt dieser Kandidat nicht da ist, also vom Profil her, dann kann man sich so eine Erinnerungsfunktion basteln, sage ich jetzt mal, einfach einstellen. Und dann bekommt man eben halt eine E-Mail, wenn eben halt der Kandidat eingetroffen ist, dass man ihn dann auch kontaktieren kann. Das wäre das Erste. Zweite für die Unternehmen, also wirklich begegnen auf Augenhöhe. Was bedeutet das denn? Ja, ich begegne doch meine Kandidaten auf Augenhöhe. Das heißt, also den Eingang, eine Eingangsbestätigung auf jeden Fall vermisse ich sehr, sehr oft, höre ich immer wieder, dass gar keine Eingangsbestätigung irgendwo reingesetzt wurde. Es gibt so tolle Systeme, die das schon automatisch im Grunde machen. Und dass man dann doch innerhalb von 1-2 Wochen doch wirklich dann auch anfängt und sagt, wie sieht's denn aus? Wir haben gesammelt und jetzt jetzt machen wir doch ein Gespräch und nicht zu lange sammeln bei den Unternehmen, sonst sind die ersten nämlich wieder weg. Dann ja. muss man eben halt doch vielleicht mehr Arbeit in den Prozess reinstecken und sagen, jetzt höre ich mir einfach mal ein, zwei Kandidaten an und bilde mir schon mal ein Urteil, halte das entsprechend fest und mache dann in der anderen Woche oder Folgewoche dann die weiteren Gespräche und lasse ich alles sammeln. Ich glaube, das ist auch so ein alter Stil ist das, ja. Lass erstmal alles sammeln und dann gucken wir weiter und dann finde ich gar keine mehr. Das ist ebenfalls wichtig. Und wenn man dann eingestellt hat, dass der Onboarding-Prozess schon vorher anfängt, dass man ihn begrüßt, wenn der Feier ist, dass man ihn einlädt, dass er eben halt wichtig ist. Also, dass er wirklich wichtig genommen wird. Und dann, wenn man einstellt, dass auch der Schreibtisch, so selbstverständlich ist das nämlich gar nicht, ja, dass der Schreibtisch auch da ist, dass die Hardware da ist, also Computer und so weiter, dass das irgendwo alles eingestellt oder Arbeitskleidung im Handwerk. All das sind doch Dinge, naja, setzen Sie sich doch mal irgendwo hin, nehmen Sie irgendwo einen Stuhl. Nein, dass er auch vernünftig eingearbeitet wird, dass es da Pläne für gibt. Wie gehe ich mit neuen Mitarbeitern, wie weise ich sie ein? Und das ist heute keine Selbstverständlichkeit, leider.
Stark, ne? Also ich finde das krass, wenn man bedenkt, wie weit wir eigentlich mittlerweile sind, worüber man sich auch überall informieren kann. Es gibt Bücher dazu, es gibt Artikel dazu und trotzdem wird es nicht gemacht. Ich kenne hier eine Tischlereimanufaktur bei uns in der Nähe, der macht tatsächlich automatisiert Onboarding. 2 Wochen vorher kriegen die neuen Mitarbeitenden, kriegen jeden Tag eine Mail, da wird der Chef vorgestellt. Am nächsten Tag wird der direkte Ansprechpartner vorgestellt. Da wird vorgestellt, wie sieht's mit den Pausen aus? Wo kann man etwas essen? Oder wenn es keine eigene Kantine gibt, ist jetzt ein kleinerer Laden. Gibt es irgendwas in der Nähe, zumindest eine Küche? Dann werden die Arbeitsplätze schon in kleinen Videos gezeigt. Und jeden Tag gibt es ein Video, sodass sich der potenzielle neue Mitarbeiter, beziehungsweise der ja eigentlich schon zugesagte neue Mitarbeiter, sich genau über das Unternehmen informiert. Und der Vorteil ist, wenn der dann da hinkommt, kennt er sich schon aus. Und er sagt, das wäre so super. Und die Leute sind so schnell drin und viel schneller auch im Unternehmen, viel schneller dann in der Arbeit drin, sodass er auch mit diesen Leuten viel schneller am Ende Geld verdient. Weil das wird ja, glaube ich, auch total unterschätzt, dass Einarbeitung ja auch doppelt kostet, nämlich zum einen der neue Mitarbeiter, der noch nicht voll das Geld verdient, was er verdienen soll, zuzüglich zu dem Mitarbeiter, der ihn einarbeitet, der dann ja auch nicht mehr dazu kommt, seinen Job zu machen. Mhm. Und da finde ich das schon ganz wichtig.
Und noch ich wollte für die Kandidaten noch, das waren ja gerade Unternehmen.
Ja, genau.
Noch mal ein Tipp nochmal für die Kandidaten. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel Entlassungswellen, Rollen, man ist unzufrieden, wie auch immer. Und es ist auch da wichtig, früh genug anzufangen. Wie in einem Projekt, dass man früh startet, weil man bewirbt sich ja nicht jeden Tag. Man positioniert sich ja beruflich nicht jeden Tag, sondern das ist schon etwas Besonderes und dass man früh anfängt. Und die Klarheit finde ich ganz wichtig. Klarheit, was man überhaupt möchte. Also ich rede noch gar nicht über Werte. Was will ich denn eigentlich? Und das sind so Fragen, was willst du denn überhaupt? Und das sind so Coaching-Fragen im Endeffekt, aber die auch ein Familienmitglied, Freunde auch entsprechend, wenn man sich da austauscht, ebenfalls fragen können. Was willst du überhaupt? Dass man den Kern erstmal erfasst. Wenn man diese Klarheit gewonnen hat, dann ist man schon ein ganz Stück weiter. Und wenn man doch dann seinen Wertekompass entsprechend auch noch aufstellt, ist es natürlich noch viel, viel besser. Denn dann weiß man, was man möchte. Und wie viele Menschen wissen gar nicht, was sie möchten.
Ja, und man weiß auch, wer zu einem passt. Ja? Also wenn ich dann das abgleiche mit den Unternehmenswerten, die vielleicht transportiert werden oder wie sich das Unternehmen auch präsentiert, kann ich vielleicht auch von vornherein schon sagen, vielleicht doch nicht so toll. Irgendwie weiß nicht, fühle ich mich gerade nicht so gut mit. Oder das klingt irgendwie so super. Ich denke, das passt perfekt.
Und somit schießt der Kandidat auch nicht mit Kanonen auf Spatzen, wenn man das so mal sagen darf. Ne? Also, dass er doch schon zielorientiert, auch die Unternehmen, die Anfragen bei den Kandidaten bei uns, der sagt, ich gucke mir das erstmal an in Ruhe und dann sage ich zu, weil da ist der Kandidat in einer ganz anderen Position und wird auch noch nicht erkannt. Das ist auch nochmal wichtig dabei. Also, für Klarheit schaffen, das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
Aber da kann man wieder den Bogen schlagen zu den Unternehmen, für Klarheit schaffen. Und Klarheit schaffen, glaube ich, ist, was du gerade gesagt hast, nicht ewig lange sammeln. Da das Risiko in Kauf nehmen, dass dann die ersten schon wieder weg sind. Womöglich war der erste Bewerber vielleicht der spannendste. Man hat es irgendwie nicht richtig gesehen. Und der ist dann aber auch woanders gelandet. Damit sorgt man ja auf beiden Seiten für eine bestimmte Klarheit, wenn man vielleicht auch von Anfang an schon, wenn die ersten Bewerbungen reinkommen, mit dem Assessment anfängt oder was man immer auch davor hat, mit den Leuten zumindest mal ein Gespräch führen, um mal festzustellen, passt das denn überhaupt?
Da sagst du aber noch, was ein gutes Schlagwort ist das oder Stichwort, und zwar Assessment, die Fragen. Vor Jahren, wo ich das gehört habe, ich denke, ich kann es gar nicht fassen. Man hatte 3 Kandidaten und man stellt ganz unterschiedliche Fragen. Also, dass man schon etwas professioneller sich da aufstellt als Unternehmen und sagt, ich habe die Fragen einfach vorbereitet. Und es gibt da auch noch einen psychologischen Effekt, den ich gerne mal erzählen möchte. Und zwar, wenn sich jetzt 3 eben halt reinsetzen im Vorstellungsgespräch, im Interview, und die unterhalten sich danach sofort. Na, wie fandst du die oder ihn oder wie auch immer? Das ist schädlich. Ja, damit kommt man nämlich sofort eine Meinung, sondern gar nicht sagen, seine Notizen machen. Und erst wenn die Kandidaten durch sind, dann, dass man ein Resümee fährt. Und sonst ist man immer abhängig, vielleicht vom Vorgesetzten, wo man sagt, naja, der hat ja doch vielleicht recht und ich will dem doch gut machen. Sondern, dass man wirklich da objektiver vorgeht. Ja, aber man tauscht das aus. Ja, die hat ein schickes Kleid an, auch wie auch immer. Ne? Und der hat einen schicken Anzug angehabt. Der präsentierte sich aber gut. Ne? Nein, überhaupt nicht. Notizen machen und erstmal Ruhe bewahren. Dann ist man nämlich, glaube ich, von diesen Eindrücken, die man zuerst hat, ist man dann erstmal ein ganzes Stück erstmal weg und lässt es mal liegen.
Aber da sprichst du, glaube ich, wirklich ein Thema an, was wir Deutschen ja lieben, erstmal bewerten, oder?
Ja, auf jeden Fall Schubladen, ne? Auf jeden Fall die Schubladen erstmal, weil das macht ja auch nicht nur die Deutschen, glaube ich. Das ist auch damit zu tun, dass unser Gehirn einfach so funktioniert. Wir haben es ganz gerne ordentlich und sonst kriegen wir das nämlich gar nicht mehr irgendwie gebacken mit den ganzen Filtern. Ne? Wir brauchen Filter, wir brauchen Schubladen, dass wir es ablegen können. Aber die Ablage ist falsch.
Im schlimmsten Fall ist sie falsch, ja. Ja, sehr spannend. Aber es gibt ja immer so am Jahresanfang auch so Trendschaus. Was ist wichtig 2025? Gibt es denn auch Trends im Recruiting in diesem Jahr? Gilt es irgendetwas Besonderes zu beachten, jetzt auch von beiden Seiten? Also wo geht's hin im Recruiting? Gerade jetzt, wo die wirtschaftliche Lage ja, sagen wir mal, so ein bisschen schräg ist, wo man nicht genau weiß, was passiert. Die einen Branchen fangen an, ganz viel zu entlassen. Auf der anderen Seite ist trotzdem klar, dass wir immer mehr Fachkräfte benötigen oder auch Arbeitskräfte benötigen. Was für Trends gibt es da? Schaut ihr danach überhaupt oder sagt ihr, nee, ist uns eigentlich egal, es geht darum, dass wir Leute in den Markt kriegen?
Ich liebe es, gut informiert zu sein, ja.
Sehr gut.
Nach rechts und links eben zu schauen. Natürlich ist KI natürlich der Hebel schlechthin, wird so produziert in den Medien auch, aber auch bei den Personalern, dass sie eben halt Active Sourcing, dass sie also aktiv nach Personal suchen in dem Bereich, dass eben halt das mit KI viel einfacher, viel schneller geht und so weiter und so fort. Das ist auch alles richtig. Aber treffe ich da auch wirklich, das sind Prozesse, die vereinfacht werden, ne? Aber treffe ich auch tatsächlich die richtigen Kandidaten mit? Das ist so die Frage. Und ich bekomme es mit, dass viele Personalberater auch Schwierigkeiten haben, momentan entweder Aufträge zu bekommen oder eben halt Kandidaten zu finden. Und da sage ich einfach, Kooperationen sind für mich das Wichtigste überhaupt 2025. Es war 2024 auch schon so, wo ich sage, dass auch Personalberater auch bei Hidden Candidates einfach mitmachen können, ja, als Empfehler für Hidden Candidates. Das heißt, wenn die Kandidaten haben oder Unternehmen, dass man sich entsprechend einen so großen Pool aufbaut, dass eben halt noch viel mehr Substanz da reingeht. Und ich sehe immer das große Ganze. Und wenn wir zusammenwachsen mit Kooperationen, auch mit Unternehmen, können wir viel, viel mehr erreichen und dann hoffentlich auch diese schlechte Laune, diese miese Peter, die jeden Tag nur nörgeln, dass alles schlecht ist und dass Deutschland wirtschaftlich und so weiter und so fort, dass mal so eine Aufbruchstimmung von jedem Einzelnen kommt. Das ist wie bei der Meditation. Wenn 100 Leute meditieren, dann gibt es eben halt fast keine Verbrechen. Ja, weil sie eben halt vielleicht meditieren. Ja, aber das ist einfach so, wenn wir doch etwas bewegen, ja, also diese Positivspirale einfach mal aufsetzen, ja, glaube ich wirklich daran, dass wir ganz viel bewegen können. Und dass Europa auch nochmal stärker zusammenwächst, egal was die Chinesen oder USA macht, ganz egal. Und wenn wir das einmal, diesen Mindset entsprechend haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Es finde ich ja ein ganz wichtiges Thema tatsächlich auch. Und das, was du da sagst, Kooperationen, trifft ja SCG 17, ne? Kooperationen, Partnerschaften bilden. Also die SCGs von den Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Da bist du ja dann tatsächlich genau richtig. Und übrigens ist das dann wieder auch ein Link zu jemand anderes, den ich im Podcast hatte, den Axel Kaiser von Dentabs. Ja. Dem sein Lieblings-SCG ist auch 17. Der steht auch total auf Kooperation. Organisation, der sagt, das ist das A und O, was wir brauchen. Und was du gerade angesprochen hast, gerade wir in Europa sollten tatsächlich uns zusammenschließen, kooperieren und nicht jeder seine Alleingänge wagen, weil wir damit wirtschaftlich uns nämlich dann am Ende wirklich nur schaden. Und wir brauchen diese wirtschaftliche Stärke als Ganzes in Europa, denke ich, um uns gegen die USA, China und auch letztendlich Russland natürlich entsprechend aufzustellen.
Genau. Und sagt auch, ja. Und die vielen kleinen Unternehmen, die Mittelständler, können das demnächst nicht mehr reißen, weil es verändert sich so viel. Man soll das gar nicht meinen, aber gerade eben mit der digitalen Transformation verändert sich so viel und man kann nicht mehr alles leisten. Deshalb sind solche Verbünde sind ganz, ganz wichtig, dass man miteinander kooperiert. Und ich glaube auch, dass jeder etwas herausziehen kann und nicht nur immer Angst schürt, der nimmt mir zu viel weg. Was habe ich davon? Es braucht seine Zeit, bis diese Kooperation natürlich anlaufen. Aber ich bin ein totaler Freund davon, weil in Zukunft wird es auch nicht mehr anders funktionieren. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, das ist ganz spannend, weil komme ich nochmal auf den Podcast mit der Dina Reit letztens zurück, weil da hatte ich sie gefragt, die sind ja im Maschinenbau unterwegs und da ist ja Amerika ein wichtiger Markt und war natürlich die Frage, wie wird sich das auswirken, Zölle und dergleichen. Sie sagte, naja, die Zölle in den USA machen ja gar nicht so viel Sorgen. Das viel schwierigere oder ja schlimmere letztendlich hier für Deutschland wird wohl sein, wenn Trump wirklich richtig hohe Zölle gegenüber China erhebt und die Chinesen sich einen neuen Markt suchen. Und das wird Europa sein. Und dann werden die ihre Produkte hier alle nach Europa bringen, hochsubventioniert wahrscheinlich. Und damit, und die sind ja alle gar nicht mehr schlecht. Also ich meine, man sieht es jetzt an DeepSeek, was die da mal eben rausgekloppt haben an KI. Was die Zensur angeht, ist es noch eine Sache, aber ansonsten ist es gleich mit oder besser sogar teilweise als die mit Milliarden subventionierten Sachen aus Amerika. Da kann man ja schon sehen, was da womöglich auf uns zukommt und das natürlich auch ein Weg dann eine hohe Spezialisierung ist und auch da brauche ich dann ja wieder Kooperationen und Zusammenschlüsse. Also insofern wird das wirklich spannend. Aber ein anderes Thema, was ich hier noch habe, ist denn Klimaschutz beziehungsweise so Nachhaltigkeit ein Thema, bei dem man heute Fachkräfte gewinnen kann, vor allen Dingen auch so bei den jüngeren Menschen. Dazu ist es ja, finde ich, interessant zu wissen, dass laut der Führungskräftebefragung der Wertekommission der Wert Nachhaltigkeit seit über 10 Jahren immer auf dem vorletzten Platz liegt, so gerade mal mit circa 4% der Nennungen. Damit liegt er immerhin noch vor dem Wert Mut. Der liegt nämlich seit ebenfalls über 10 Jahren immer auf dem letzten Platz mit gerade mal 2% Nennungen. Das heißt, Mut und Nachhaltigkeit scheinen keine wichtigen Themen zu sein. Kann man damit aber irgendwas noch reißen? Oder wäre das eigentlich genau die Nische, wenn man sagt, okay, das ist genau der Punkt, auf den wir jetzt setzen?
Das Mutige ist doch gerade jetzt wichtig, etwas anzupacken, etwas anzuschieben, auch wenn die Wirtschaft momentan nicht so läuft, aber dass ich vorbereitet bin, wenn es wieder anzieht. Ich sage, ich muss vorbereitet sein, ich muss mich aufstellen als Unternehmer und kann da nicht schlafen. Ja, ich kann da nicht wie ein Siebenschläfer irgendwo agieren. Das geht nicht. Ein Unternehmen muss weiter wachsen und Stillstand ist immer noch Rückgang als solches. Und deshalb ist mutige Unternehmer, die werden immer weniger, weil der Mittelstand dann keine Gesellschafter mehr hat, sondern es sind Private Equity, Großgesellschaften und so weiter. Und da geht es dann nur noch darum, Politik zu machen. Das heißt also im Unternehmen, also im Unternehmenskontext, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe als CEO, dann bin ich weg. Dann ist mein Job weg, ist mein Gehalt weg und so weiter. Und dann muss ich neu orientieren. Und diese Ängste, die sind natürlich schrecklich in dem Bereich. Und somit kommen wir auch nicht voran, weil jeder nur noch an sich selber denken. Und wenn wir jetzt mal noch weiterdenken und sagen, ich boxe das einfach durch als gestandener Unternehmer, dann haben wir sicherlich mehr Vorteile dadurch. Mhm. Und auch mit der Nachhaltigkeit. Ich sage jetzt mal einfach, warum nicht, wenn man ein eigenes Gebäude hat, Solar, da fängt es schon mit an. Ein E-Auto vielleicht vor der Tür und so weiter. Da fängt es doch schon mit an, dass wir nachhaltig sind, aber auch nachhaltig Personal zu suchen. Das heißt, länger zu gehen. Und da sind wir wieder bei Werten Unternehmenskultur. Das hat wieder mit Nachhaltigkeit zu tun. Und das kann so viel Geld sparen im Laufe der Jahre, das ist schon elementar.
Ja, das ist ja eigentlich das Spannende, wenn ich eine gute Unternehmenskultur habe, wenn ich Mitarbeitende habe, die bei mir bleiben, weil sie zufrieden sind, weil sie sich wohlfühlen, weil sie auch das Gefühl haben, die Arbeit ergibt einen Sinn, den sie da machen, habe ich ja auch automatisch natürlich ganz tolle Kontaktpunkte zu meinen Kunden, weil die das ja entsprechend weitergeben. Und ich senke natürlich die Fluktuationskosten, weil die werden sich ja am Ende, da hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, die sind ja viel höher, als viele Leute glauben. Und man rechnet sie sich ja immer schön. Und der volkswirtschaftliche Schaden unterm Strich ist ja dadurch extrem hoch. Das Gallup-Institut berichtet da ja immer drüber. Mhm. Wobei ich ja das Spannende bei dieser Gallup-Untersuchung auch finde, die kennst du ja mit Sicherheit auch, dass sich die seit 20 Jahren eigentlich nicht ändert. Mhm. Der Wechsel zwischen den hochmotivierten Mitarbeitenden, die emotional zu 100% gebunden sind, zu den 9-to-5ern und zu denen, die eigentlich schon innerlich auf dem Absprung sind, das geht mal immer mal 1-2 Prozentpunkte hier hoch, da wieder runter. Aber unterm Strich sieht ja 2023 so aus wie 2001. Und dann habe ich immer das Gefühl, das scheint in den Unternehmen irgendwie keinen zu interessieren, dass ich mit diesem hohen Anteil, teilweise 16-17% an Leuten, die innerlich schon auf dem Absprung stehen, ja auch einen irren Kostenfaktor habe. Was macht ihr denn da auch mit euren Kandidaten oder beratet ihr da auch Unternehmen in der Richtung, wie sie das besser machen können, dass sie da wirklich mal ein Auge drauf haben sollten?
Ja, wir machen das ja ebenfalls, dass wir Coaches haben, die sind einmal für die Kandidaten da, aber auch für die Unternehmen. Das gibt also verschiedene Dienstleistungen, die wir anbieten und dass man auch einfach mal so eine Inventur macht im Unternehmen und sagt, wie seid ihr denn überhaupt aufgestellt? Und dafür haben wir auch Experten. Das mache ich nicht alles alleine, weil man kann nicht alles, sage ich immer. Man hat seine Expertise und die sollte man auch wahrnehmen und auch entsprechend ausführen. Und somit habe ich wirklich gute Coaches dabei, die gerne ins Unternehmen kommen und einfach mal schauen, was da möglich ist.
Aber so eine Kulturinventur finde ich ja schön als Begriff.
Ja, ne?
Ja, Unternehmenskulturinventur. Da mal gucken, was ist eigentlich noch drin im Lager und was ist eigentlich schon längst raus. Ich glaube, das vergessen tatsächlich auch viele. Da gibt es dann Unternehmen, die haben schon seit 30, 40 Jahren so ihre Unternehmenswerte, haben seitdem aber ganz viel neue Führungskräfte gehabt und haben dabei vielleicht übersehen, dass sich auch ihre Wertekultur durch diese neuen Leute auch verändert haben. Ne? Es bilden sich dann neue Subkulturen in den Teams, in den Abteilungen und es verändert sich schleichend etwas, was dann denen vielleicht so im ersten Moment gar nicht aufgefallen ist. Und wo man dann vielleicht plötzlich sagt, ach, deswegen läuft das hier gar nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Idee, eine sinnvolle Idee. Und damit sind wir vor allen Dingen schon bei dem Punkt des Sinnstifts. Den hatte ich dir zugeschickt, bei dir ist er angekommen, von dem Dr. Heiko Mauterer. Ja. Der Dr. Heiko Mauterer meinte, der wäre wohl 6 Wochen unterwegs gewesen von Poststempel bis zum Moment, wo er da war. Also ich bin ja froh, dass du ihn schon bekommen hast. Und eine ganz kurze Erklärung wie immer dazu. Der Sinnstift ist eigentlich ein Bleistift, nachhaltig natürlich produziert. Und der hat über die Nutzungsdauer hinaus einen Zweck, denn er hat oben eine kleine Samenkapsel. Und wenn man die dann irgendwann in die Blumenerde steckt und fleißig gießt, sollten da kleine Vergissmannicht rauskommen. Und das würde mich freuen.
Der Sinnstift.
Und dazu gibt es eine Frage an dich. André, was ist dein persönliches Warum? Was treibt dich an? Warum stehst du morgens auf und gehst an die Arbeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich stehe jeden Morgen auf und das schon so lange. Ich bin ja schon über 30 Jahre selbstständig. Ich bin Unternehmer. Ich möchte etwas unternehmen. Ich möchte Menschen bewegen, möchte Menschen zusammenbringen auf Unternehmen oder Beschäftigte. Ich möchte mehr schaffen, das heißt Mehrwert schaffen, auch gerade in der Digitalisierung. Deshalb ja unser Portal auch Hidden Candidates, dass Dinge anders gesehen werden, dass wir einen Perspektivenwechsel auch entsprechend erreichen können bei den Menschen. Das könnte man auch anders betrachten und anders mal nutzen. Und dafür stehe ich im Endeffekt jeden Morgen fröhlich auf.
Und das treibt dich an?
Das treibt mich an, ja.
Perfekt. Ja, wunderbar. Dann die berühmten 3 schnellen Fragen zum Abschluss. Du hast ja gerade gesagt, du bist schon seit über 30 Jahren Unternehmer, aber falls du dich mal bewerben würdest, bei welchem Unternehmen wäre das? Also was wäre so dein Lieblingsunternehmen, wo du sagst, wow, da würde es sich lohnen zu arbeiten?
Da gibt es keins.
Echt? Da gibt es keins.
Wenn dann Hidden Candidates, oder? Ja, ich würde es genauso tun. Ich würde es genauso tun. Und ich glaube, ich würde in einem anderen Unternehmen nicht glücklich werden. Also nicht festangestellt als Berater.
Und es gibt nicht so ein Unternehmen, was du mal im Laufe der Zeit kennengelernt hast, weil ich habe ja auch viele Unternehmen kennengelernt, wo du sagst, wow, die haben eine sensationelle Unternehmenskultur, das geht's richtig super zu.
Nee. da kenne ich mich zu gut für, das würde nicht funktionieren.
Sehr klare Antwort, finde ich super. Aber ich habe in Beiträgen herausgelesen, du findest die Vier-Tage-Woche, glaube ich, ziemlich gut. Du bist da ein Fan von. Wie sieht's denn da bei dir selber aktuell aus? Vier-Tage-Woche oder doch 5 Tage?
Ich sage jetzt mal 4,5. Also meine Frau, okay, die sagt, ich kann so am Freitag doch mal frei machen. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann habe ich doch wieder neue Ideen. Und die Grundschullehrerin von mir hat damals zu meiner Mutter gesagt, der André, der hat einfach zu viele Ideen. Der hat zu große Fantasie. Ne? Und das lebe ich natürlich im Unternehmen natürlich aus, weil du musst, wenn du mich kennst, dann immer hast Angst zu fragen, was gibt's denn Neues? Ne? Also ich bin da schon so ein Wühler und möchte meine Ideen auch konkret umsetzen. Hab da also immer meine Pläne und ich glaube, da kann ich auch noch 10, 15 Jahre weitermachen. Ich höre nicht auf mit meinen Ideen. Und Vier-Tage-Woche, um darum zurückzukommen, finde ich sehr gut. Wir haben das auch bei Mitarbeitern eingeführt hier in dem System. Und ich habe dann mal gefragt, aus Scherz, wollen wir es mal wieder zurücktreten, um Gottes Willen. Also wenn man sich einmal gewöhnt hat an diese Vier-Tage-Woche, möchte man das nicht mehr missen, weil man hat dadurch natürlich private Freiheiten, natürlich, wo man seine Dinge einfach eleganter lösen kann, ob es Arztbesuche sind, andere privaten Termine und so weiter, ist es natürlich einfacher. Und wir haben das mal gemessen und die Arbeitsleistung stimmt trotzdem.
Das hätte ich jetzt als nächstes noch angehängt. Effizienz stimmt also. Das heißt, es geht nichts verloren.
Ja, und da reden auch die Medien gar nicht drüber. Die Unternehmen sollten darauf schauen, produktiver zu werden. Es hat keinen Sinn, von 8 bis 17 Uhr im Büro zu sein. Wenn du fertig bist, dann geh doch nach Hause. Was soll das? Das sind auch so alte Tugenden, ne? Also der fängt früh an, der bleibt immer lange im Büro und so weiter. Boah, der muss auch viel zu tun haben, ne? Quatsch ist es, ja, sondern wir müssen mehr auf die Produktivität zählen.
Ja, aber das können wir noch nicht. Das ist ja auch wie mit unserem Schulsystem, das stammt aus der Zeit von Bismarck und dieses ganze Prinzip stammt aus der Zeit, da ging es noch um ganz andere Qualitäten und Werte, aber dass wir uns davon heute immer noch nicht trennen können, ist natürlich tatsächlich manchmal sehr deprimierend. Aber jetzt die letzte Frage, weil das war jetzt nur eine Zwischenfrage, das andere, die letzte Frage, welches Buch liegt denn gerade aktuell bei dir am Bett? Kannst du was empfehlen?
Ja, kann ich, und zwar Change, Kompetenz jetzt heißt es.
Ah, von wem ist das?
Das ist von Eberhard Kipphoff, habe ich auch gerade hier liegen. Ja, wird demnächst ein Podcast-Gast von mir sein und wir werden dann ausführlich über sein Buch sprechen.
Wunderbar, da haben wir sogar schon dann den nächsten Tipp, Buch und Podcast. Wunderbar, dann sind wir nämlich am Ende und ich bedanke mich, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast-Gewinn mit Sinn dabei wart. Und ganz herzlichen Dank geht natürlich an meinen Gast André Bayer, geschäftsführender Gesellschafter von Hidden Candidates. Und den Link zur Webseite gibt es in den Shownotes, sodass ihr euch entweder als Unternehmer oder auch als Bewerber das mal anschauen könnt und euch dort eintragen könnt. Und ebenfalls verlinke ich, haben wir gerade ganz kurz von gesprochen, zu dem wirklich hörenswerten Podcast von André, in dem er nämlich mit spannenden Menschen ebenfalls über interessante Themen rund um Bewerbungsprozesse, Werte und Unternehmenskultur oder demnächst über Change-Kompetenzen reden wird. Und ja, mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und wir haben ja heute gehört, dass das durchaus sinnvoll sein kann, in dem Bereich Fachkräfte zu suchen, Mitarbeitende zu finden letztendlich und die natürlich dann auch am Ende zu halten, weil mit einer guten, positiven Unternehmenskultur schaffe ich natürlich Zuversicht, zuversichtliche Mitarbeiter, arbeiten effizienter, bleiben länger im Unternehmen. Und so haben beide Seiten was davon. Also sinnstiftendes Unternehmertum ist nicht nur irgendein Sozialklimbim, sondern essentiell für den Erfolg in der Zukunft. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir immer ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit weiteren spannenden Gästen. Und vielen herzlichen Dank an dich, lieber André, für das wirklich inspirierende und spannende Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Jürgen.
Sehr gerne. Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.